What's up? It's your boy Aaron from Game Grumps, and I'm here to tell you, you're listening to Radio Ravnica, the best dang show that ever was on the internet, and you're listening to it right now, and it's happening in your face.
Radio Ravnica, Folge 280, heute mit allem, was wir zu wissen zu den Commander Brackets und Game Changer. Und wir werden unsere Meinung dafür wirklich ausführlich, glaube ich, sehr hart diskutieren. Mhm. Dann haben wir neue Informationen bekommen zu Final Fantasy im Magic-Universum. Das bedeutet, wir haben die Commander-Decks zumindest schon mal, die Front-Commander, gezeigt bekommen. Da werden wir auf jeden Fall drüber reden. Und Magic the Gathering hat seinen 20. Film angekündigt, wovon wir noch keinen einzigen gesehen haben. Aber es gibt eine neue Filmankündigung und da würden wir dann auf jeden Fall mal noch reinschauen. Wenn wir noch Zeit haben, ich hoffe, wir haben Zeit, Ask Us Anything, eure Fragen an uns aus dem Discord heraus, die wir jede Woche so gut es geht, beantworten.
Genau.
Und ja, wer ist wir? Wie immer an meiner Seite, der gute Robin. Robin, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's soweit ganz gut. Es gibt auf jeden Fall einige Themen zu besprechen, nachdem letzte Woche so ein bisschen Flaute war. Aber auf der anderen Seite, vielen Dank für das ganze Feedback zu der Regelfolge.
Yes.
Das da haben die sehr viele positive Rückmeldungen bekommen und wir werden es auch weitermachen. Wir wissen nur noch nicht wann. Wie immer orientieren wir uns eher an News, aber immer wenn mal wieder Zeit ist, dann werden wir es mit reinbringen. Und wir haben auch schon ein paar schöne Themenvorschläge dazu bekommen.
Oh ja.
Aber bevor wir in diese vollgepackte Folge reingehen, ein obligatorischer Hinweis, dass wir diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Eistee, Energy Drink, Hydration Drink und Milchshake eures Vertrauens, der vegan produziert und den ihr euch da gerne zu Gemüte führen könnt auf weareholy.com/radioravnica. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei noch direkt, wenn ihr diese Codes verwendet. Die Codes sind Ravnica10 für 10% und Ravnica5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und es gibt fabelhafte Getränke. Ich weiß nicht, hast du gerade was, was du momentan sehr viel trinkst?
Den Strawberry Iced Milkshake.
Ja.
Oh mein Gott, ich bin den so hart am Suchten. Der ist so lecker.
Ja.
Und ich muss was wirklich sagen, ich fand das echt krass. Milkshake war ich bei den ersten schon sehr begeistert, aber jetzt nochmal diesen Milkshake. Ich bin ja so ein Kaba-Kind. Ich bin ja kein Dingkind, sondern Kaba-Kind. Und wir hatten dann ganz oft diese anderen Sachen von Kaba, dieses Erdbeere oder eben hier Banane oder so, weniger den Kakaokram.
Mhm.
Und das erinnert mich ganz, ganz, ganz stark daran tatsächlich. Und dementsprechend mega. Einfach diese Milkshakes, oh mein Gott, das hat mein Leben einfach gefühlt verändert.
Auf jeden Fall. Und es geht vor allem auch mit veganen Milchalternativen.
Yes,
also wenn ihr Hafermilch oder Sojamilch oder sowas habt, einfach das mit reingeben, durchschütteln und euch das schön aufbereiten mit, weiß nicht, Sahne, Sirup, worauf ihr so Bock habt.
Genau. Und aktuell kann man noch sagen, die Starter-Set Deluxe sind aktuell noch im Angebot, habe ich gerade eben gesehen. Die kosten dann statt 100 nur 50 Euro. Ihr habt alles an Probierpaketen drin von Energy, Eistee und so weiter und so fort. Und ihr kriegt sogar noch zwei von den Milkshakes obendrauf und einen Thermoshaker für 50 Euro. Das ist schon ziemlich gut. Ich war kurzzeitig überlegen, weil ich noch einen Thermoshaker haben wollen würde. dass ich
ob
das
du dazu schlägst.
Ja, echt so. Und es war halt so, okay, das ist dann kein schlechtes Angebot, wenn selbst ich denke, okay, da gehe ich mal rein.
Schaut auf jeden Fall gerne vorbei, weareholy.com/radioravnica. Dann haben wir auch diese Woche ein letztes Mal noch den Hinweis von Wizards of the Coast, dass dieses Wochenende, also vom 21.2. bis zum 23.2.2025 in Köln, die Gamescom LAN stattfindet. Da gibt es ein Wochenendticket für 49,99, was halt eben euch alle drei Tage eben Zugang zum Gelände eben gibt, wo ihr Magic spielen könnt. Aber wenn ihr jetzt das an einem Samstag hört oder sagt, hey, ich habe noch nichts vor für den nächsten Tag, dann schaut auch unbedingt nach Tagestickets, denn die kosten nur so 10 Euro und ihr könnt euch dann einfach schön den ganzen Tag morgens bis abends mit Commander Games eindecken. Darüber hinaus gibt's halt immer noch viele Preise, die ihr euch erspielen könnt. Es wird auch noch Mystery Booster Draft geben. Natürlich Commander, ein Riesenbereich dafür.
Jumpstart habe ich gehört.
Jumpstart.
Und man kriegt, wenn man einfach dort hinkommt und zockt, kriegt man auch gratis Booster zugeworfen, habe ich gehört. Also ich habe gehört, okay, man wird einfach zugeworfen. Und das fand ich ganz sweet. Das ist
ja, auf jeden Fall, cool. Auf jeden Fall. Dementsprechend, schaut da gerne vorbei. Die Adresse ist gamescomlan.gg/TCG. Und da haben wir quasi, da habt ihr oben direkt die Ticketauswahl. Sucht da einfach aus, was da für euch noch passt. Und Du bist
man
ja auch
kann
grad
20% niedriger machen mit dem Code, mit dem GCL-TCG-20.
Genau.
Da kriegt man nochmal 20. Das heißt, ihr habt 8 Euro Eintritt.
Würde ich sagen, schauen wir doch mal, was sich in Commander getan hat. Also, wir haben eine ganz lange Historie mit Commander. Wir hatten kontroverse Bannings von Mana Crypt, von Dockside Extortionist, von Jeweled Lotus und Nadu, aber das interessiert keinen. Das Rules-Komitee, was Fan-funded war oder was von Fans eben gemanagt wurde, ist zurückgetreten. Sie haben das an Wizards of the Coast übergeben. Gavin Verhey hat unter anderem dieses Commander-Format-Panel, also einen geistigen Nachfolger des Rules-Komitee, ins Leben gerufen. Und man hat damals schon bei dieser Ankündigung gesagt, hey, wir arbeiten gerade an Brackets, also an Gruppierungen oder Kategorisierungen von Decks, um es Leuten einfacher zu machen, gleichgesinnte Decks zu finden, die ungefähr auf einem Power-Level sind oder die ungefähr die gleiche Intention haben. Jetzt haben wir offiziell die Beta bekommen von diesem Commander-Bracket-System. Und es gibt zwei Übersichten. Einmal, ich sag mal, die offizielle, die von Wizards of the Coast ist. Ich würde aber tatsächlich für die heutige Diskussion tatsächlich das von Rachel Weeks, die hat das so ein bisschen aufgearbeitet, die Informationen aus sehr vielen Quellen zusammengefügt, und das Ganze ein bisschen schöner formuliert, wie ich finde, ein bisschen übersichtlicher designt. Sie hat das auf Blue Sky gepostet und darauf beziehen wir uns hauptsächlich. Aber die inhaltsgleich ist es mit dem normalen Commander Bracket.
Mit praktisch allen.
Und genau.
Das haben ja ganz viele Leute auseinandergenommen. Ich habe meine Hauptinformationen zum Beispiel von stevinio.de, von einem relativ großen YouTube-Kanal, der das nochmal mitgemacht hat. Oder Commanders Herald kennt man ja auch, die Website.
Ja.
Und ja, also man findet überall, ich glaube, niemand hält hinter den Berg. Und ja.
Nee, genau. Also die Informationen sind gleich. Nur falls ihr euch wundert, wenn ich hier und da mal Sachen einblende und die sehen ein bisschen anders aus wie das, was ihr gewohnt seid, dann liegt es eben daran. Aber Brackets, magst du uns einmal durch die 5 Kategorien führen und was es so ganz grob damit auf sich hat?
Genau, wir haben 5 kleine Kategorien, also die Sachen eingeführt wurden. Das sind die Sachen, wir haben Exhibition, das ist die Bracket 1 sozusagen. Das sollen ultra-casual Commander-Decks sein. Mhm. Keine Massenlandzerstörung, keine Extra-Turns, keine 2-Karten-Infinite-Combo, keine Game-Changer, was das ist, kommen wir gleich noch zu. Und wenige Tutoren. Dann haben wir den zweiten Part, Core. Das sind so die mittelmäßig verarbeiteten Pre-Constructed-Decks aktuell. Also das, was früher, glaube ich, Game Power Level 3 war. Level 3, Level 4 war, glaube ich, Precon Level.
Ja, ja.
Ist jetzt Level 2, also Core. keine Mass Land, also kein Mass Land Destruction, keine extra Turns, die gechanged werden. Das heißt, man darf einen extra Turn spielen, aber keine changen. Also chainen, so ist richtig.
Genau.
Keine 2-Karten Infinite Combo, keine Game Changer und ein paar Tutoren. Dann haben wir Bracket 3 upgraded. Und da ist es so, dass es schon stärker ist wie ein Precon. Da darf man immer noch keine Massenlandzerstörung drin haben und keine Extra-Turns changen. Dafür darf man eine Late-Game 2-Karten-Infinite-Combo haben. Mhm. Was Late-Game bedeutet, ist halt schwierig zu definieren, aber da kommen wir gleich zu.
Ja.
Und man darf 3 Game-Changer spielen. So, dann haben wir das vierte, das Optimized. Das ist so ein High-Power-Commander, wo viele Leute gesagt haben, ja, das ist eine 7, was früher so 7 und 8 war praktisch. Optimized bedeutet, es gibt keine Restriktion, außer die Bannet-List. Aber man geht noch nicht in das, ich muss unbedingt Turn 2 Fast-Combo gewinnen und CDH haben. Das haben wir explizit, ich glaube, das ist eines der ersten Male, dass überhaupt Wizard of the Coast CEDH als eigene Rubrik oder als etwas Eigenes bezeichnet. Deswegen 3 Kreuze im Kalender dafür. Haben wir Bracket 5 CEDH.
Genau.
High Power mit einem sehr krassen Competitive- und Metagame-fokussten Gedanken dahinter.
Mhm.
Auch da keine Restriktionen außer die Bandlist und halt mit einem ganz anderen Mindset, sondern man setzt sich an den Tisch, alle 4 sitzen am Tisch, um möglichst schnell, möglichst geil zu gewinnen. Und bei 4 ist es halt eher so, ja, ich habe halt ein geiles Deck und will einfach noch Spaß dabei haben.
Genau. Es ist so ein bisschen, wie sehr man sich eben auf ein Metagame einlässt. Mhm. Also das ist so zunehmend bei CEDH ist immer mehr relevant, was spielen die anderen. Bin ich vorbereitet gegen eine Thassa Win Condition oder sowas. Und da kommen wir halt mehr so in Gefilde und Sachen, worüber wir dann denken, wenn wir zum Beispiel über Legacy, Modern oder Pioneer reden, dass du das Metagame im Blick hast, was wird gerade gespielt, was ist gerade beliebt. Und dass du weniger baust, worauf du Bock hast, sondern halt mehr drauf baust, hey, ich bin hier, um zu gewinnen und ich möchte auch Turniere damit gewinnen. Und das ist die Abgrenzung zwischen 4 und 5. Genau, tatsächlich, was in der Diskussion schon halt auch eben wichtig ist, dazu zu sagen, sind die Game-Changer-Karten. Ja. Game-Changer-Karten sind Karten, um die Commander-Games drumherum gewarpt werden können. Sie sind auf der Liste, um potenziell einen dramatischen Power-Level-Anstieg eben zu beschreiben, und die eben auch zum Beispiel Board-States sehr krass restricten können, je nachdem, worum es geht. Ich würde einmal kurz die Liste komplett vorlesen.
Ja.
Damit wir einmal wissen, in welcher Kategorie wir uns da befinden. Und dann können wir nachher darüber diskutieren, was noch die weiteren Sachen da sind mit der Game-Changer-Liste. Also in Weiß haben wir Drenneth Magistrate, Enlightened Tutor, Sarah Sanctum, Smothering Tithe und Trouble in Pairs. In Blau haben wir Cyclonic Rift, Expropriate, Fierce Guardianship, Force of Will, Jyn Gitaxias, Core Augur, Mystical Tutor, Rhystic Study, Thassa's Oracle, Urza Lord High Artificer. In Schwarz haben wir Ad Nauseam, Bolas the Citadel, Demonic Tutor, Empyrean Seal, Opposition Agent, Turgrid, God of Fright und Vampiric Tutor. In Rot haben wir Jeskar's Will und Underworld Breach. In Grün haben wir Gaia Cradle, Survival of the Fittest und Warren Clegg's Voice of Hunger. Multicolored, Grand Arbiter Augustus the Fourth, Kinnan, Bonda Prodigy, Vinota, Joiner of Forces und Yuriko, The Tiger's Shadow, Colorless, darunter fallen dann noch Ancient Tomb, Chromebox, Glacial Chasm, Grim Monolith, Lion's Eye Diamond, Mana Vault, Mox Diamond, The One Ring, The Tabernacle at Perdrell Vale und Trinisphere. Im Endeffekt, wie gesagt, was wir halt sehr viel sehen, sind halt so die Staple-Karten in vielen Decks. Also wenige blaue Decks, die ich gespielt habe oder gegen die ich spiele, kommen ohne ein Cyclonic Rift raus. Und wenn man es halt schon ein bisschen höher powerlich meint, ist halt auch ein Fierce Guardianship nicht
oder unüblich. Oder Rhystic Study.
Also Rhystic Study hat, ja, also definitiv.
Fast jeder Blauspieler hat eine Rhystic Study drin. Außer die Leute, die mittlerweile so genervt davon sind, dass alle Rhystic Study spielen, dass sie da rausgenommen haben. Aber ansonsten hat ja jeder Blauspieler irgendwie eine Rhystic Study drin. Genau wie jeder Weißspieler irgendwo eine Smothering Tithe in irgendeinem Deck rumfliegen hat. Das ist halt einfach so.
Genau.
Oder Vampiric Tutor, ähnliches Szenario, was ist halt einfach viel rumgeflogen.
Eben. Was man natürlich noch Begriffe erklären sollte, wir haben noch den Begriff Marsland Denial, was nicht nur Destruction ist, ja, sondern auch sowas wie Winter Orb oder Blood Moon. Und Tutoren, weil du es eben auch meintest, so von wegen, es geht darum, explizit um Nicht-Land-Tutoren. Also keine Fetchlands, Rampant Growth, Expedition Map und sowas. Die kommen nicht damit rein. Aber alles, was so Steel Shapers, Gift oder halt die Sachen, die wir auf der Game-Changer-Liste haben, das sind so Karten, die da eben mit drin gemeint sind.
Ja, aber das ist ja noch was anderes. Also gerade Few-Tutors finde ich halt das regt mich
schon. Aber ich glaube, das sind halt wirklich dann auch, also ich glaube, der Hintergedanke war, eben so kontextuelle Tutoren mit drin zu haben. Also ich denke zum Beispiel, du spielst ein Equipment-Deck und hast halt wirklich seinen Fighter's Class drin oder sowas. Ja. Solche Sachen halt. Aber ich finde es auch, also erstmal grundsätzlich, was sie auch in allen Diskussionen am Anfang gesagt haben, ist, wenn eure Playgroup funktioniert, ändert sich nichts. Es ist wirklich nur für große Events, für Spielen mit Randos, mit Leuten, die du nicht kennst, die einfach eine Kommunikationsgrundlage bieten wollen, um eben zu sagen, hey, ich hab Bock auf ein 3 oder auf eine 5er-Runde. Und du weißt so, okay, du weißt, worauf du dich einlässt. Andersrum, wenn jemand sagt, hey, ich bin, mein Deck passt so eher in Bracket 1 und du hast selbst 3 und 4 dabei, dann ist es so, vielleicht hole ich ja noch was anderes raus. Was ist ganz grundsätzlich erstmal deine Meinung dazu?
Ich mag's. Ich find's einfach, ich find's simpel. Ich find's von der Grundidee gut. Ich mag's nicht, dass sie reingeschrieben haben, a few tutors, weil sie haben ja auch zum Beispiel in Bracket 3 3 Game-Changer-Karten. Warum die 3? Ist auch nur eine random gegriffene Zahl. Man hätte auch sagen können, okay, man nimmt ein ultra-casual Commander-Deck und sagt, okay, 2 Tutoren, außer Land-Tutoren halt. Und beim Core sagt man halt so, okay, man hat maximal 5 Tutoren, weil mehr hat ein Pre-Constructed Deck im Normalfall nicht, sind wir ehrlich. Und das finde ich ein bisschen schade, dass sie da nicht auch einfach eine explizite Zahl reingeschrieben haben, weil das wieder für Diskussionsstoff sorgt. So, okay, was sind für dich denn ein Paar? Für mich sind 10 Tutoren immer noch ein Paar Tutoren, weil es ist immer noch ein Zehntel des Decks. Das ist immer noch wenig. Und für andere Leute, die im Commander unterwegs sind, sagen halt, boah, ein Zehntel deines Decks sind Tutoren. Was ist das denn für ein CDH-Quatsch? Ja. Aber das ist halt wieder eine Diskussionssache, die einfach nicht hätte sein müssen. Dafür wurde es ja auch ein bisschen gemacht. Ich mag die Game Changer. Ich finde es gut, dass sie explizit nochmal gesagt haben, hey, nur weil die Karten auf den Game Changer-Listen sind, müsst ihr jetzt die nicht verkaufen. Mhm. Ihr müsst die nicht irgendwie wegtraden, weil ihr jetzt Angst haben müsst, dass die gebannt wird oder so. Und sie haben auch gesagt, dass wenn sie Karten mal entbannen, die sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auf dieser Game Changer-Liste direkt landen würden. Mhm. Einfach nur um auch einfach die Playability und die Power-Playability einfach zu machen. Denn sie gehen davon aus, dass die meisten Commander-Decks im Upgraded-Bereich unterwegs sind. Das heißt, sie sind dabei unterwegs, dass man sagt, okay, man limitiert sich auf 3 Game-Changer, was das Ganze halt spannend macht, weil ich dann nicht automatisch sage, hey, ich habe ein blau-weißes Deck, ich pack Cyclone Rift, Fierce Guardianship, Rhystic Study und Mystical Tutor rein. Und in Weiß packe ich noch einen Enlighted-Tutor und Smothering Tithe rein. Sondern ich habe jetzt endlich mal eine Deckbaurestriktion, kann nur 3 Stück nehmen, wodurch mein Deck sich jetzt halt verändert, wenn ich im Bracket 3 bin. Und ich glaube, dieses Upgraded-Track wird tatsächlich so das Spannendste werden, auch weil es halt diese Late-Game-Two-Card-Infinite-Kombos erlaubt.
Ja.
Auch da hätte ich gerne eine Restriktion drin gehabt und gesagt, okay, maximal eine Late-Game-Two-Card-Infinite-Kombo. Das hätte ich gerne einfach als Restriktion gehabt, aber ich glaube, sie wollten auch nicht gleichzeitig nicht zu restriktiv sein. Generell finde ich es gut, ich finde auch die Game-Changer-Liste, ich kann jede Karte davon nachvollziehen, die ist noch lange nicht fertig, da fehlen immer noch Karten drauf und ich glaube, bei der Game-Changer-Liste werden sie irgendwann auch einen Tier 1 und Tier 2 und Tier 3 einführen, einfach weil es gibt auch Game-Changer, die halt irgendwie ein Kikiyiki zum Beispiel ist auch ein Game-Changer, aber nur mit verschiedenen Sachen halt einfach.
Und ja, das ist halt so Kombos quasi getelegraphed werden. Also vielleicht ist halt ein Sanguine Bond alleine kein Game-Changer, aber mit Exquisite Blood, ne? Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich muss sagen, ich bin verglichen mit dem, was sie ursprünglich vorgestellt haben, mega zufrieden mit dem, was sie haben. Ich habe das Gefühl, genau zu wissen, was für eine Experience mir einfach beim Durchlesen der Beschreibung ungefähr erwartet, womit ich rechnen kann und womit ich nicht rechnen kann. Und ich mag auch, dass so ein bisschen Wiggle Room eben ist, wie halt eben im Upgraded-Bereich bis zu 3 Game Changer. Als Deckbuilder denkt man sich dann, okay, alles klar, was kann ich denn alternativ machen, um ein bisschen den Power rauszunehmen? Und ich auf der anderen Seite, ich habe eben mal meine Moxfield Seite überflogen und die haben mittlerweile so einen Tracker. Das ist mittlerweile eingefügt, das ist bei allen, auch bei Architect und bei allen großen Deckbau-Webseiten eingefügt. Die haben so einen berechneten Bracket-Bereich und ich bin wirklich überrascht, muss ich dazu sagen, wie viele Decks bei mir in der 3 ist und ich habe keine einzige in der 4, was halt insane ist. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht alle Karten habe ich in Moxfield, aber zum Beispiel mein Feather-Deck, das ist halt ein 2, laut diesem Bracket, wo ich auch sagen würde. Also, das ist halt wieder das.
Game Changer Karten in deinem, ja klar, rot und
brauchst
weiß.
Du ja nicht. Also, brauchst ja nur Feather und eine Menge Instants und Sorceries, deswegen,
also das ist halt so. Mein Urteil ist in 4.
Ja.
Was einfach daran liegt, dass ich 9 Game Changer Karten spiele.
Nachvollziehbar.
Aber keine Kombos und deshalb nicht im CDH arbeite.
Ja.
Tatsächlich.
Und das ist halt immer wichtig, halt im Hinterkopf zu bewahren. So, wenn man halt diese Beschreibungen liest und ich weiß, wie Feather von zum Beispiel funktioniert zum Beispiel.
Oh ja.
Ich weiß, das ist keine 2.
Nein.
Wir reden mal mindestens von 3, wenn nicht sogar von 4, wenn es richtig gut läuft. So. Und das sind halt so Sachen, da muss man halt eben gucken, wie man das halt eben kommuniziert. Man muss seine eigenen Decks nach wie vor kennen, das war mit dem Power-Level-System genauso. Und vor allen Dingen gibt's halt so ein paar Sachen, was mir auch richtig gut gefällt, die sind halt einfach kommuniziert. Also zum Beispiel, worüber wir uns ja auch oder auch du sehr viel dich unterhältst, ist halt so diese Sachen mit, lass mich doch mal Geddon spielen, lass mich doch Dingens spielen. So ab 4 ist das fine. Und du kannst sagen, hey, wir sind auf Level 4, das heißt, ne, Mass Land Denial ist halt drin. Ich hole meine Winter Ops rein. So, das ist halt einfach nur so. Nein, also man sollte das natürlich kommunizieren. Man sollte jetzt nicht der Arschloch im Raum ist sagen so, haha, du wusstest doch, worauf du dich einlässt. Sondern gerade bei solchen Sachen, die so ein bisschen eine rote Linie sind im Commander. Aber theoretisch könntest du sagen, alles klar, Es ist 4, wir wissen, worauf wir uns einlassen. Das heißt, Armageddon ist meinem Deck und ich habe Möglichkeiten, das zu nutzen und damit halt eben zu spielen. Und grundsätzlich finde ich die Kommunikation halt ziemlich gut. So gesehen macht es vielleicht Sinn, dass ein Großteil meiner Decks in 3 ist, weil ich halt genau diese Sachen vermeide. Ich vermeide auch die Nutzung von sehr vielen Staple-Karten, die halt auf dieser Game-Changer-Liste sind. Ja. Einfach aus persönlichen Gründen, weil ich halt auch nicht das stärkste Deck bauen möchte. So.
Genau, aus Deckbaugründen auch einfach. Weil man will ja auch einfach nicht dieselben 95 Karten spielen und dann halt 4 Karten und den Commander ändern und sagen, hey, hier ist mein neues Boros-Deck. Und du denkst dir so, nee, das ist kein neues Boros-Deck. Das ist immer noch dein altes Boros-Deck mit einem anderen angemalten Clownsgesicht vorne drauf. Das ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich es spannend. Ich finde es auch spannend, dass sie hier auch Karten, die sehr stark als Commander auch aufgefeuert sind.
Ja.
Also wie Keenan, also wer jemals gegen Keenan, Bonden, Prodigy gespielt hat, weiß.
Das ist schon eine Ansage.
Das ist eine Ansage, genauso wie Yuriko, Winota.
Oder Urza.
Ja, oder Urza, genau. Also sie haben auch einige von den Commander-Karten draufgepackt, was ich auch cool finde. Was ich jetzt im nächsten Schritt sehr cool fände, wäre, wenn sie so ein bisschen die Unbannings ein bisschen fokussieren würden. Ich finde es ganz lustig, sie haben ja Mana Vault draufgeschrieben und sie hatten unten auch immer geschrieben, okay, warum ist Solring kein Game Changer? Und dann haben sie dieselbe Argumentation wieder rausgepackt, so, ja, es ist die meist ikonische Karte im Commander und alle spielen einen Solring und weil jeder einen Solring spielt, dann ist das halt so, dass wir halt sagen, okay, der ist keine Game Changer. Ich denke mir so, das war mal wieder eure Chance, aber ihr wollt es einfach nicht und dann lassen wir es einfach. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden. Sie haben unten drunter auch wirklich einen ganz, ganz langen Q&A-Artikel auf dem Original Wizard-Webseite gemacht, wo sie wirklich auch durchgehen und sagen, hey, was ist das? Wie funktioniert das in Magic Online? Und sie haben zu jeder Karte haben sie tatsächlich eine Argumentation gebracht.
Ja, das finde ich auch sehr
Sachen
gut.
Sachen gemacht, so hey, Swords to Plowshares und Counterspells und auch incredible strong cards.
So aber, Ring zum Beispiel auch.
Genau. Aber warum sind sie nicht drauf und so weiter. Und das haben sie wirklich 1-1 runtergemacht. Und das war wirklich, also wenn sowas mal für ein Format gemacht würde, was nicht Commander oder Pauper ist, ich bin ja schon froh, dass es jetzt für Commander gemacht wird. Früher hatten wir es ja nur für Pauper. Das ist der richtige Weg. Also das sollte man für alles genau so aufziehen. Wenn ich so einen Artikel vor mir hätte und genau sehen könnte in Pioneer, warum sind Karten auf der Bandlist, warum wurden Karten gebannt, welche Karten könnte man austesten und so weiter. Fort. Die sind ja richtig Gedanken hinter aufgeschrieben. Das wäre crazy cool.
Ja, total. Also ich muss auch sagen, also zu dieser Game Changers Liste, was sie auch gesagt haben, und das finde ich eine sehr gute Kommunikation, gerade auch in Referenz auf das letzte Banning, ist, alle Karten hier drauf sind potenziell auf einer Watchliste.
Ja.
Das heißt, sollte irgendwann die Entscheidung kommen, The One Ring ist eindeutig zu hohem Meta-Anteil, wird es wahrscheinlich nicht sein, aber theoretisch, wir bannen das, dann sollte niemand darüber überrascht sein. Wir werden keinen Mana-Crypt und Jeweled Lotus-Fall mehr haben, im besten Fall, wie wir es halt letztens vor ein paar Monaten hatten. Das aber auch gesagt, weiß ich aber nicht, was die beste Philosophie für diese Game-Changer-Liste ist. Sollte die Game-Changer-Liste so breit wie möglich sein und wirklich alle Powerful-Karten und vor allen Dingen auch ähnliche Karten zu reflektieren? Ein Beispiel, was mir sofort eingefallen ist, was, glaube ich, auch in manchen Videos, die ich dazu gesehen habe, ich weiß nicht, ob es von Elder Demon Highlander war oder von jemand anderem, die Frage, warum Rhystic Studies, warum nicht Esper Sentinel oder Mystic Remora? Klar, sie sind funktionell andere Karten. Du könntest theoretisch für eine Mystic Remora zahlen, aber in der Praxis zieht die dir in der Regel 4-5 Karten.
Niemand kann für Mystic Remora zahlen.
Ja, genau. Und das ist halt eben das Ding. So, ne, warum ist Rhystic Study zu viel, aber Mystic Remora zu nicht? Oder wo ist Esper Sentinel? Was, wenn ich mit Esper Sentinel in einem Equipment-Deck den aufpumpe? So, und so und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Diskussion führt uns nicht voran, wenn wir für jede vergleichbare Karte das so machen. Einfach nur, weil wir sonst eine Game-Changer-Liste haben, die 250 Karten beinhaltet. Was okay sein kann, wenn das die Idee hinter Game-Changers ist, dass man wirklich jede powervolle Karte irgendwie mit drin haben möchte.
Das ist das nicht. Wenn mein Gegner halt irgendwie einen Esper Sentinel spielt in seinem Deck und eben keine Rhystic Study, dann bin ich ja schon mal davon, dann habe ich schon mal eine Diversität geschaffen. Yeah. Dann habe ich geschafft, dass er in Bracket 3 unterwegs ist mit seinem blau-weißen Deck, aber eben nicht drei Game Changer, also mehr als drei Game Changer spielen kann. Deshalb nicht Rhystic Study spielt, sondern eine der anderen Karten, während jemand anderen am Tisch sagt, okay, eine meiner drei Game Changer Karten ist Rhystic Study. Mhm. Und das wird, glaube ich, einer der Gründe sein, weshalb das dritte, das Bracket 3,
ja,
das geilste Bracket überhaupt wird. Das weil
kann gut sein,
diese,
ja,
diese angepassten Game Changer sind. Es wäre halt, wie gesagt, noch, wenn man noch einen Game Changer Tier 2 machen würde und würde sagen, okay, man macht dann noch irgendwie 5 von den Game Changer Tier 2 Listen rein. Wenn man das später macht, wenn man wirklich in diese Richtung gehen möchte, dann kann man das noch machen. Aber ich glaube tatsächlich, dass alleine deshalb, weil man diese drei Game Changer hat und da wirklich jetzt rotieren muss, weil man nicht seinen Standard-Core machen kann, finde ich das schon geil. Und das hilft der Diversität, dass ich nicht am Tisch sitze und alle vier haben eine Rhystic Study drin, weil sie blau spielen.
Ja.
Nein, manche haben vielleicht einfach dann eine Mystic Remora drin. Und
genau,
das habe ich zum Beispiel nicht bei mir drin, weil ich habe ja eine Rhystic Study. Warum soll ich eine Mystic Remora spielen? Rhystic Study ist meiner Meinung nach die bessere Karte. So,
ja,
ich würde aber nicht beide spielen, weil da habe ich irgendwann keinen Platz mehr für. Das kennen wir alle.
Ja.
Und jemand anders entscheidet sich vielleicht anders, um halt vielleicht wirklich in das Bracket 3 reinzukommen, entscheidet er sich dann, die Rhystic Study rauszukegeln und Mystic Remora zu spielen. Und das alleine, dieser Gedanke dahinter, finde ich insane gut.
Ja, voll. Und wie gesagt, es geht mir halt auch hauptsächlich darum, einfach jetzt auch so ein paar mehr Regeln zu haben, um halt wirklich auch Games zu finden oder auch zum Beispiel Decks zu bauen, dass ich jetzt auch wirklich zum Beispiel weiß, hey, keine Ahnung, ich habe jetzt mein Captain America eine Shields Meta Deck, wo ich halt sage, okay, ich habe versucht, das so ein bisschen zu leveln in eine Richtung, dass es halt schon besser ist, als ich dachte, dass es ist. Aber wenn ich halt jetzt bei zum Beispiel Moxfield sehe, okay, irgendwie ist das schon noch, also ist noch Platz nach oben, bis es eine 4 ist, dann könnte ich das ja auch als Anreiz nehmen, da halt wirklich was reinzubauen. Und für eine Convention zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Gamescom LAN, wenn ihr da jetzt am Wochenende seid oder das jetzt gerade hört auf der Gamescom LAN,
ich hab
macht ja vielleicht Sinn.
Mit Bracket 4, sonst
vielleicht hat man dann wirklich eine 2, eine 3 und eine 5 vielleicht dabei, um halt alles irgendwie abzudenken.
Ich war ja am Überlegen, ob ich jetzt Ototai so weit runter mache, dass ich hinten so ein kleines
Set an
Karten habe,
die
ich dann austausche und sagen kann, okay, ihr wollt mit einer 3 spielen, dann nehme ich 6 Game Changer raus, nehme 6 andere Karten rein, um in das Dreier-Bracket runterzufallen. Und spiele da mit euch und hab dann noch 3 weitere Karten drin, weil theoretisch funktioniert das auch, dass ich runtergehen kann bis in den Zweier-Bracket, laut den Regeln. Ojutai passt niemals in Zweier-Bracket, aber genauso wenig wie dein Feather.
Ja.
Aber laut Regeln könnte ich bis dahin runtergehen, wenn ich 9 Karten aus meinem Deck einfach austausche.
Ja.
Und da würde ich halt wirklich überlegen, ob ich 9 Ersatzkarten einfach mitnehme, wo ich sage, hey, ich tausche die Game Changer aus und komme dann weiter runter oder weiter hoch vom Power Level. Und das finde ich schon super interessant, solche
Karten. Voll. Und vor allen Dingen, das, wie gesagt, der größte Erfolg meiner Meinung nach mit den Commander Brackets ist, dass wir jetzt eine Grundlage haben zu diskutieren und die Grundlage ist nicht grundsätzlich Quatsch. Das ist schon mal der Hauptpunkt.
Also das Power Level hat ja jede Webseite hat ja sein eigenes Power Level.
Ja, ja, genau. Und es war das so
einheitliches.
Genau, so ein Average Commander Deck wurde irgendwann auf eine 6 hochgestuft. Dann war irgendwann wurden die immer besser. Dann war es eine 7. Dann gab es einen Unterschied zwischen Modern Horizons und Universes Beyond Commander Decks und Standard Commander Decks. Und so finde ich es halt ein bisschen cleaner, einfach klarer zum Kommunizieren. Und man hat halt konkrete Ziele, die man eben verfolgen kann. Man kann halt anfangen, in Bracket 4 zu sagen, okay, was mache ich denn nach einem Armageddon zum Beispiel? Oder man hat halt vielleicht ein richtig hochoptimiertes Deck, alle anderen sind eher upgraded und man fühlt sich in dem Power-Level auch wohl. Man kann sich ja auch dann selber finden und sagen, hey, ich bin eher der CDH-Spieler oder eher der auch Exhibition-Spieler. Also ich weiß nicht, ob du dich noch an das Command-Fest erinnerst mit den Lasagne-Commander-Jungs, da diesen Aufsteller hatten, wo die sagen, hey, wenn du ein Commander-Deck hast, von wegen alle Personen gucken nach links, go for it. Dann hast du hier deine Bracket 1. Und vor allen Dingen ist das ja auch eine ganz gute Grundlage, noch weiter zu denken. Wenn das irgendwann sagt, so okay, entweder will ich noch mehr Casual haben, Thema Pauper-Commander oder sowas, dann könnte man vielleicht eine Bracket 0 oder 0,5 etablieren, wo man sagt, hey, das sind die Regeln da dafür. Davon Bracket 1 ausgehend, wie kann man das noch downgraden mit, hey, du spielst nur Commons und Uncommons. Oder von CDH weitergehend, hey, lass uns doch mal eine crazy Red Zone Bracket machen. Bracket 6 ohne Bannliste.
Oh,
das wäre halt geil. So.
Ihr einfach mal 60 Karten. Was?
Black Lotus, Jack, Jeweled Lotus, einfach alles rein, was irgendwie geht. Und halt, wie gesagt, ich bin halt, und vor allen Dingen, das könnte ich mir halt super gut vorstellen, weil man kann es ja auch proxen, ist ja Commander, ist egal. Ja, okay. Aber halt, man hat irgendwie eine lange Convention-Nacht irgendwie oder einen Convention-Tag hinter sich und abends trifft man sich dann noch, boah, lass mal auch kurz ein bisschen Gehen explodieren, lass mal Bracket 6 spielen oder holen dann so Black Lotus Moxen und sowas
ja,
raus.
Ja, so die spielen absolut crazy. krasse, was auch immer geht. Weil das ist ja auch das Schöne, dann sieht man was, also das ist ja auch das Schöne bei Vintage, man sieht halt einfach, wie stark Magic einfach sein kann. Und das, boah, das, ich glaube, das fände ich auch richtig geil, so ein Tier 6 No Band List.
Genau, das wäre so, wenn du weg willst von denen.
Würde vielleicht da Anführungsstriche machen mit trotzdem keine Ante-Karten.
Ja, klar. Aber ja, also grundsätzlich unsere Stimmung ist positiv.
Ja, absolut.
Definitiv. Ich finde es cool. Ja, ich finde es auch sehr cool. Also ich bin mal gespannt, was so das Feedback halt noch dann, wie das halt weiter shapen wird.
Es ist
halt
noch nicht fertig.
Genau, es ist eine Beta.
Ja, genau. Und die Leute fangen immer an rumzumeckern, das fehlt noch und warum ist das nicht? Und man könnte ihn noch verbessern. Richtig. Dann schreibt das konstruktiv da rein und Wizards hat bewiesen, dass sie auf euch hören. Und das nicht nur auf die laute schreiende Menge, sondern auf viele Leute aktuell, weil sie halt da einen sehr, sehr krassen Sweet Spot aktuell finden.
Genau. Es ist nicht alles schlecht, was Wizards of the Coast macht. Nein. Und das ist es auf gar keinen Fall. Also probiert's mal aus. Also versucht mal Deck zu bauen, was explizit Bracket 2, Bracket 3, Bracket 5, Bracket 6 ist, wenn ihr crazy genug seid. Aber dementsprechend, wie findet ihr die Brackets? Findet ihr das sinnvolle Ergänzung für Commander oder sagt ihr, hey, meine Playgroup funktioniert auch ohne? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit überraschenden News von einem Set, was eigentlich erst im Sommer rauskommt. Und zwar Final Fantasy, das erste große Universes Beyond Set, was uns dieses Jahr erwartet, hat ein Release-Datum schon länger bekommen. Aber wir haben jetzt die ersten Karten gesehen von den Commander-Decks, die zu dem Standard-Set hinzukommen. Also über die Karten, die wir heute reden, diese werden nicht standardlegal. Es bleiben Commander-Karten. Aber
wir kriegen gerade auch Live-Update noch die alternativen Artworks von denen rein.
Oh, spannend. Ja, da müssen wir auf jeden Fall einen Blick drauf haben. Aber genau, wir haben 4 Face-Commander bekommen von verschiedenen Decks. Und erstmal die Frage an dich, freust du dich auf Final Fantasy und hast du Bock auf die Commander?
Mittelmäßig, weil ich mit Final Fantasy, ich mag Final Fantasy 1. Ich bin so ein absoluter Fan von dieser Game Boy Advance Taktik-Zeit gewesen, wo es Game Boy Advance Wars 1 und 2 gab, Golden Sun, Tactics Ogre, Knight of Lodis und eben auch Final Fantasy 1 und 2, was halt stark in diese ganzen Golden Sun Sachen einfach reingegangen ist. Und da habe ich einen großen Fan von. Und mein absoluter Sweet Spot ist halt Final Fantasy 10-2. Das liegt aber dran, weil es 1 neben 1 und 2 der wenigen Final Fantasy war es, die ich überhaupt gespielt habe. Und ich habe zum Beispiel 7 oder so nie gespielt. Deswegen bleibt bei mir halt so, Yuna ist großartig. Deswegen, es geht so. Ich bin gespannt, ob in dem einen Deck Yuna drin ist. Wenn ja, habe ich richtig Bock drauf, sie zumindest zu haben. Aber Final Fantasy holt mich nicht so crazy ab, wie zum Beispiel Assassin's Creed oder so.
Ja, nachvollziehbar. Aber du hast recht, wir haben gerade einen ganzen Drop an Karten bekommen, die aus dem Hauptset sind. Aber da kommen wir auf jeden Fall später noch zu.
Crazy gerade.
Wir sind quasi gerade live dabei, während Karten revealed werden aus dem was ist das? Weekly Magic First Look.
Ja.
Aber dementsprechend, lass uns erstmal anfangen, über die Commander-Decks zu reden. Wir haben, wie gesagt, 4 Stück davon. Alle davon sind dreifarbig und basieren auf verschiedenen Spielen. So zum Beispiel, wenig überraschend, Cloud X Soldier von Final Fantasy VII. Ein 5-Mana Naya-Commander mit 2 generische, ein rotes, ein grünes, ein weißes für ein 4-4 Legendary Creature Human Soldier Mercenary mit Haste. Und wenn er ins Spiel kommt, kannst du ein Target Equipment an ihn anlegen. Und wenn er angreift, ziehst du eine Karte für jedes equipte, für each equipped attacking creature you control. Then if Cloud has power 7 or greater, create 2 treasure tokens.
Jede angreifende equipte Kreatur dürfen wir eine Karte ziehen. Und wenn der Cloud selber noch 7, oder?
Power 7 oder größer.
Power 7 oder mehr hat, kriegen wir 2 Treasure Tokens, okay.
Genau, also wir haben ein, ich würde mal, vorsichtig behaupten, relativ generisches Equipment-Go-Wide-Deck. Also du willst natürlich auch, also es funktioniert auch, wenn Cloud alleine angreift mit einem Schwert dran, Buster Sword vielleicht. Aber je mehr, desto besser. Also du willst ein weites Board an Mercenaries, an deine Party-Member haben, mit denen alle was ausrüsten, angreifen, 3-4 Karten ziehen und dann, wenn der Power 7 oder größer ist, auch noch ein paar Tokens machen. Was hältst du von Cloud?
Ich finde ihn ganz cool. Ich habe aktuell so ein bisschen das Problem, da kommen wir gleich auch noch zu, dass die meisten dieser Commander sehr generisch für mich sind. Cloud hat für mich halt dieses, hey, Rot-Weiß. Weißt du, was wir noch nicht mit Rot-Weiß gemacht haben? Equipment. Ach, scheiße, der ist auch grün. Ja, dann, wenn der 7 oder mehr Stärke hat, darfst du eine Karte ziehen. Aber an sich finde ich das cool, gerade weil er halt für jede angreifende Kreatur eine Karte zieht, die equipped ist. Das heißt, man hat auch so ein Massen-Equipment-Feld auch einfach mal. Ja. Und es ist nicht so ein Voltron-Ding, wie das meistens in Rot-Weiß ist. Dementsprechend, ich finde es schön. Es ist anders, als es bisher war. Und ich glaube, grün zu adden, bringt dir jetzt nicht die meisten Equipments, aber vielleicht geile Kreaturen, die die Equipments dann tragen können.
Genau, und halt auch einfach Ramp. Als 5-Mana-Commander ist man ja auch schon ein bisschen teuer unterwegs, deswegen vielleicht ist das auch ganz hilfreich. Aber wir machen mal weiter mit Terra, Herald of Hope aus Final Fantasy 6 oder 3, je nachdem, wo ihr gerade seid.
Aus 3 wird sie hier angegeben, tatsächlich.
Ach, echt? Aber
sie hat diese Dreier im Hintergrund. Ich kann dir genau sagen, was sie gerade macht.
Ach so, okay, witzig.
Cloud hat halt einen mit dem alternativen Artwork hat er einen V
und ich verstehe. Ja.
Und Terra hat halt die drei Striche für richtig 3.
Okay, aber sie hat unten in den Collector-Informationen steht immer FF und dann quasi die Nummerierung dahinter. Und das ist hier F.
Genau, das ist 6.
Genau, das ist 6, deswegen. Ist schon ein bisschen witzig. Aber Terra, Hauptcharakter aus eben den Super Nintendo Final Fantasy, ist ein Madu-Commander. Ein rotes, ein weißes, ein schwarzes, also 3 Mana für ein 3-3 Legendary Creature, Human Wizard Warrior, mit der Fähigkeit Trance, at the beginning of combat on your turn, mill 2 cards. Terra gains flying until end of turn. Also, wir gehen in Combat, wir millen 2 Karten, Terra bekommt fliegen. Whenever Terra deals combat damage to a player, you may pay 2. When you do, return target creature card with power 3 or less from your graveyard to the battlefield tapped. Also, wir gehen in Combat, wir millen 2 Karten, sie bekommen fliegen. Wir machen Schaden mit unserem Commander. Wir können 2 generische zahlen. Und wenn wir das tun, können wir eine Kreatur wiederbeleben, die 3 oder weniger Stärke hat. Die kommt dann getappt ins Spiel. Nicht angreifend, nicht irgendwie was anderes Besonderes, sondern sie muss nur kleiner 3 Power haben und dann kommt sie wieder. So ein bisschen Madu-Weenie-Reanimationsgedöns.
Alesha, who smiles at death.
Genau, der Vergleich kam ja auch schon ziemlich.
Es ist sehr, sehr, sehr nah an Alesha, nur dass man jetzt halt mit 3 oder mehr hat und man eben selber millen kann, was ganz nice ist tatsächlich.
Ja.
Am Ende des Tages muss ich sagen, sie wirkt auch, also das ist das, was ich halt meine. Sie wirkt nicht nach einem krassen irgendwie keine Neuerung. Es ist wieder dieses, wir haben Madu, aber was machen wir denn mit Madu? Machen wir am besten irgendwie sowas mit Reanimate und Self-Mill. Okay.
Verstehe. Ja, das ist halt, ich hatte das auch bei Instagram geteilt, als sie gestern angekündigt worden sind. Und da kam halt auch schon viel so ein bisschen so, warum sind die so generisch? Aber ich glaube, das hat halt wirklich was mit dem Einstiegsthema zu tun. Dass du halt relativ generische Sachen hast, damit du auch viel hinzufügen kannst. Aber kommen wir erstmal zu Tidus, unserem dritten Commander, Yunas Guardian. 3 Mana, ein Band Commander, also dementsprechend ein grünes, ein weißes, ein blaues für ein 3-3 Legendary Creature, Human Warrior. At the beginning of combat on your turn, you may move a counter from target creature you control onto a second target creature you control. Also wir können Counter benennen und die verschieben im Combat. Whenever one or more creatures you control with counters on them deal combat damage to a player, you may draw a card and proliferate. Do this only once each turn. Also, wir machen einen Schaden mit einer unserer Kreaturen. Wir können eine Karte ziehen und dann proliferaten. Das heißt, wir sagen alle Counter an, die wir um 1 erhöhen wollen und können das eben dann tun. Also hier Banned Creature Counters. Auch nichts Neues, würde ich sagen.
Die Blau-Grün-Counter mit Weiß halt.
Genau, genau. Also, ich weiß, Tidus, da war das, wo deine...
Wo Yuna mit drin ist.
Wo Yuna mit drin ist, genau. Er ist hier Yunas Guardian, stimmt, ja.
Genau, FFX, also FFX 2, um genau zu sein. Mhm. Aber ich finde den, also ihn finde ich noch am aller schlechtesten von allen. Einfach nur aus dem Grund heraus, dass er selber keine Marken gibt. Und ich finde ihn auch vom Stil her, ich kann das bei Cloud, ist mir so ein bisschen vorstellen, dass es gut passt mit dem Buster Sword, dass er eben zuhaut. Terra bist du wahrscheinlich ein bisschen mehr bewandert, ob das funktioniert mit diesem Reanimate-Gedöns.
Ja.
Aber bei Tidus finde ich halt so, was für Markenbruder.
Ja, also das ist halt vielleicht das einzige Ding. Er selbst verteilt ja keine Marken. Also nee. Er braucht dann sowas wie, hier, wie heißt der nochmal? Der, hier dieser eine Ochse aus Etherdrift zum Beispiel, der Marken verteilt und sowas. Aber
irgendwas, um irgendwie, also es hilft, weil ich in dem Spiel auch super nutzlos fand. dementsprechend passt er jetzt ganz gut, aber ja, ich weiß nicht. Gerade Tidus hat mich sehr enttäuscht im Vergleich zu allen anderen. Alle anderen fand ich tatsächlich vom Stil her generisch, aber wesentlich cooler.
Ja, also ich muss sagen, ich habe ja gar keinen Final Fantasy Teil gespielt. Also wenn ich eins spielen wollen würde, dann wäre es tatsächlich Final Fantasy auf dem Super Nintendo, also Final Fantasy 3 oder 6. Aber ja, muss ich mal schauen, ob man sich das noch nachholen möchte. Wir haben aber noch einen Commander übrig von den Face Commandern und das ist diesmal ein Esper Commander. 4 Mana, ein generisches, ein weißes, ein blaues, ein schwarzes für Yshtola, Knight's Blessing, die aus Final Fantasy 14 ist, dem Online-MMORPG, was viele spielen. Ist ein 2-4 Legendary Creature, Cat Warlock und sieht auch genauso aus. Vigilance, also Wachsamkeit, und at the beginning of each end step, if a player lost 4 or more life this turn, you draw a card. Also wir wollen die Gegner verlieren lassen, optimalerweise jedem Zug, damit wir immer Karten ziehen. Whenever you cast a non-creature spell with mana value of 3 or greater, Yshtola deals 2 damage to each opponent and you gain 2 life. Also, du willst quasi in jeder Runde dir Mana offen lassen und dann 2 non-creature spells, also Instants wahrscheinlich casten, die 3 oder mehr kosten und dann kannst du 2x damage an alle opponents machen und du kannst halt eben dann Karten ziehen durch ihre erste Ability. So ein bisschen Esper Control macht's den Eindruck. Was hältst du denn davon?
Tatsächlich noch am meisten, es wirkt für mich so ein bisschen dieses Black-White-Life-Gain. Mhm. Und der Rest ist dann halt, ja, wir müssen noch irgendwas für Blau haben.
Ja.
Deswegen auch hier, meiner Meinung nach, sehr generisch, aber noch am spannendsten. Ich meine, Surprise, Blacky findet das Blau-Weiß-Schwarz-Deck am spannendsten. Das kennen wir alles schon. Aber hier finde ich tatsächlich, man hat die Möglichkeit, man kann mit Non-Creature-Spells rumhantieren, man kann mit Leben rumhantieren, man hat 2 verschiedene Arten und Weisen, das Ganze zu bauen. Man kann zum Beispiel wirklich auf das Life-Gain gehen und das Non-Creature-Ding wirklich nur so nebenbei machen. Gleichzeitig dazu kann man das genau andersrum auch machen. Man kann sagen, hey, ich brauche gar kein Life-Gain, weil sie macht ja schon Life-Gain und dann spiele ich halt nur damit. Also das finde ich bei ihr halt so cool, dass sie halt verschiedene Spielstile hat. Und das haben halt die anderen meiner Meinung nach nicht. Cloud ist sehr klar, Tidus ist klar und Terra ist auch sehr klar, was die machen wollen, was die für Decks haben wollen. Mhm. Und Stolla ist wirklich ein cooles Ding, mit dem man verschiedene Spielstile einfach drauf machen kann.
Genau, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt mal weiter in die anderen Previews. Denn wir haben nämlich auch noch ein paar Sachen bekommen, eben von Final Fantasy, von dem Hauptset. Und da sind noch ein paar weitere Charaktere aus den verschiedenen Spielen eben drin. Um zum Beispiel auch ein paar Legendary Creature, die ja auch eventuell für Commander spannend werden. Aber eben auch hier haben wir jetzt Karten drin, die eben auch in Standard und Pioneer eben Einzug halten werden. So zum Beispiel Cecil, Dark Knight. Ein Mana, 2-3, Legendary Creature Human Knight mit Death Touch und der Fähigkeit Darkness. When Cecil deals damage, you lose that much life. Ah ja, okay. Then if your life total is less than or equal to half of your starting life total, untap Cecil and transform it. Und dann wechselt der auf der anderen Seite zu Cecil Redeemed Paladin. Eine Legendary Creature Human Knight mit Lifelink und Protect. Whenever Cecil attacks another, other attacking creatures gain indestructible until end of turn. Und der ist eine 4-4. Also ein Einmana 2-3 mit Death Touch, der, wenn er Schaden Achso, egal an wem, also auch an Kreaturen, selbst wenn er blockt, immer wenn er Schaden macht, verlierst du so viel Leben. Und wenn du dann bei 10 Leben in Pioneer oder 20 Leben in Commander angekommen bist, dann switcht er zu einem 4-4 mit Lifelink und dann kann man es quasi wieder aufarbeiten. Was ist dein Eindruck von Cecil?
Den finde ich noch ganz cool tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass der recht nice kommen kann. Ich bin gerade am überlegen, ob man ihn irgendwie in Pioneer playable bekommt.
Weil also ist glaube, ein Knight, wir haben ganz viele Knights auf jeden Fall. Aber ist
ja Human.
Und Human ist er auch,
Human,
stimmt.
Schwarz-weiß Human, da werde ich natürlich immer ein bisschen spielerisch, sage ich mal.
Und er ist sowohl schwarz als weiß, auch weiß.
Genau. Und wenn er auf der Rückseite dann mit Lifelink noch mal ein paar Marken kriegen kann oder so, dann ist das schon, ich glaube, das ist schon ganz geil tatsächlich. Aber bis dahin erstmal zu kommen, ist natürlich anstrengend.
Du brauchst halt quasi so eine Death Shadow-mäßige Shell, wo du versuchst, dir halt so viel Schaden wie möglich zu machen. Du könntest dann lustigerweise auch The Last Ride aus Aetherdrift spielen, wenn du willst.
Oh ja,
was ein weiterer One-Drop ist, der will, dass du Leben verlierst. Und dann könntest du, also du würdest den quasi, also ein Pioneer jetzt quasi schocken, den spielen, danach wieder Shockland. Das heißt, da hättest du schon mal 4 Leben verloren. Du kannst ja auch dann Druck machen und dann nochmal mit 2 angreifen, dann wärst du bei 6 Leben. Dann müsstest du eigentlich nur noch irgendwoher 4 Schaden bekommen und dann könntest du ihn schon flippen. Aber das ging wahrscheinlich erst Turn 3. Außer man hat jetzt irgendwie sich selbst Lightning Striken oder sowas. Davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Spielart.
Ja.
Wo ich mal gespannt bin, ob das irgendwie Play sehen wird. Also,
ich glaube,
ist jetzt nicht so intuitiv.
Bei ihm schon. Ich glaube, bei ihm schon. Was ich viel lustiger finde, was ich nicht glaube, dass viel Play sieht, ist dieser komische Kaktus, der gerade. Und er hat auch meine Aufmerksamkeit.
Jumbo Kaktura.
Genau, meine Aufmerksamkeit nur bekommen, weil er ist ein 7er, 1-7er, der plus 99.999 Angriffsstärke bekommt, wenn er angreift.
Ja.
Wie dumm ist das? Was ist das denn?
Ja. Ja, es ist, das Ding ist, es ist gar nicht so weit weg, weil wir haben ja Kona am Standard, der, wenn sie getappt ist, kannst du eine Kreatur ins Spielfeld bringen. Da musst du ihm nur noch halt irgendwie.
Er macht 10.000 Damage.
Aber theoretisch.
Magic nicht in Yu-Gi-Oh!
Stell dir mal vor, du bringst Kona ins Spielfeld, du bringst Jumbo Kaktur ins Spielfeld, dann wartest du einen Zug ab, hoffst, dass er nicht removed wird, greifst mit ihm an und selbst wenn da Blocker sind, weil er ja keinen Trampel, kannst du dann flingen. Also.
Wie wär's denn, wenn ich den einfach Trampel gebe?
Oder du gibst ihm Trampel, das geht auch. Das Audacity oder sowas, ist alles machbar. Ich finde Jumbo Kaktua finde ich halt, also im Endeffekt können sie auch sagen, wenn this deals damage, your opponent dies. Außer er hat unendlich viel Leben, das stimmt natürlich, aber es ist trotzdem, es ist eine witzige Karte, muss ich sagen. Ja. Es ist definitiv ein Build-Around.
Es sind einige lustige Karten dabei. Ich glaube, über alle werden wir es nicht schaffen, heute zu sprechen.
Nee,
aber
das
sind
wahrscheinlich
einige
nicht.
Einige coole Sachen dabei, die auch cool aussehen. Was wir auch drin haben werden, sind Reprints von Karten, die mit einem Final Fantasy Sachen gemacht werden. Hier ist zum Beispiel der Dragon auf Mount Gulk. Das ist ein 6-Mana, 6-5 Elder Dragon, fliegend, der, wenn er Schaden zufügt, man eine D20 würfelt und so viele Treasure bekommt.
Oh, den haben wir schon gesehen,
Den haben wir schon mal gesehen. Das ist der Ancient Copper Dragon, keine günstige Karte.
Ja. Yeah.
Genauso wird auch Yuriko the Tiger Shady als Yuffie Kizigari wieder gereprintet.
Das Artwork ist weird.
Genau, das ist
das ist originale Artwork, oder? Vom Game?
Ja, genau.
So?
Müsste
crazy.
Das sein, wenn ich es gerade nicht gegoogelt habe. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Was haben wir noch? Wir haben eine Saga Creature.
Ja, darüber wollte ich noch kurz sprechen, weil das finde ich tatsächlich ziemlich spannend. Wir haben quasi die Endform von Sagen erreicht. Nachdem wir Saga Land haben, haben wir jetzt Saga Creatures. Und zwar zum Beispiel Summon Shiva. Eine 5-Mana Enchantment Creature Saga Elemental, wo die ersten 2 Loyalty-Counter sind Heavenly Strike. Tap Target Creature and Opponent Controls, put a Stun Counter on it. Also es passiert Turn 1, Turn 2 und Turn 3 passiert Diamond Dust. Draw a card for each tapped creature your opponent controls. Und der ist die ganze Zeit eine Kreatur, richtig?
Das. Also, wir wissen es nicht. Aus dem Grund heraus, dass wir beide ja den Stream nicht geguckt haben, weil wir gerade aufnehmen, wie der Stream läuft. Wenn ich jetzt vermuten würde, würde ich sagen, dass es so ist, dass er eine Kreatur ist, weil oben immer noch der Saga-Effekt steht, dass nach der 3 das geopfert wird.
Ja,
was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass das einfach eine Karte ist, die nach geopfert wird und eben als Creature ohne Saga wieder ins Spiel kommt. Das kann ich mir halt vorstellen. Weiß es allerdings nicht. Ich weiß aber, wie es so ist. Bis dahin wissen es nämlich die Leute, die das Video schauen
kommentieren
oder,
können, ja.
Oder den Podcast hören.
Aber ich glaube tatsächlich, der erste Punkt ist tatsächlich so. Es ist eine 5-Mana, 4-5 Kreatur, die 3 Züge lang diese Effekte macht und danach gesacrificed wird. Weil es macht ja auch Sinn, Summons in Final Fantasy sind ja auch nur kurz da. Sie sind ja nicht die ganze Zeit da. Dementsprechend ist quasi die Idee, du summonst Shiva, sie macht dann 3 Züge lang was Cooles, greift 2 davon dann noch an und dann haut sie halt eben ab. Deswegen, also ein interessantes Design auf jeden Fall. Aber ja, wir haben noch ganz viele weitere Informationen. Wir werden da nächste Woche wahrscheinlich noch ein bisschen was zu sagen. Nur ganz kurz einmal die Produktpalette durchgehend. Wir haben natürlich Final Fantasy Play Booster, wir haben Collector Booster, wir haben die 4 Commander Decks auch in Collectors Edition.
Natürlich.
Wo wir noch nicht wissen, was das beinhalten wird, was da anders ist. Wir haben Bundle und Gift Bundle, wobei bei dem Gift Bundle eben Collector Booster inkludiert werden. Wir haben ein Final Fantasy Starter Kit mit eben Sephiroth und einem anderen Cloud obendrauf. Ich glaube, es ist sogar schon wieder Dimir und Boros, was wir bei Assassin's Creed auch schon hatten. Da war es, das fand ich sehr witzig. Und natürlich Pre-Release Packs, also dahingehend nichts wirklich Neues, außer eben das Starterdeck. Und die Face-Karten von dem Starterdeck, die werden auch exklusiv sein. Also die wird es nicht in dem Mainset geben. Das ist in den meisten Fällen nicht super relevant, weil sie jetzt auch nicht super stark sind, aber ihr solltet das wissen.
Doch. Die Bloomborough-Starter sind.
Die hat ein paar gute Karten drin, ja.
Die wirklich, diese Otter sind teilweise gut. Und dieser Cloud, auch wenn er der 50-millionste rot-weiße Equipment-Commander ist, ist ein sehr, sehr cooler Equipment-Commander tatsächlich.
Ja, das auf jeden Fall. Also, sie haben ein bisschen was mit reingebracht. Wahrscheinlich werden wir für nächste Woche dann den mechanischen Artikel oder vielleicht noch ein paar mehr Informationen bekommen, was die mechanische Seite angeht. Ja. Wir haben noch einen Leviathan, wir haben Morph-Karten, wo wir eben Cecil schon besprochen haben. Aber das erstmal unser erster Eindruck live von der Ankündigung sozusagen zu dem Final Fantasy Set. Dementsprechend die Frage an dich, wie findest du denn Final Fantasy jetzt, der erste Eindruck, die Karten? Findest du es eher positiv oder eher negativ?
Ich find's okay. Also es ist wieder ein Fanservice. Es ist das, was ich immer bei Universe Beyond sage. Da werden Leute sein, die werden das absolut lieben und feiern und die werden in ihrem Leben das als ihre geilste Erfahrung haben. Mhm. Und denen gönne ich das. Noch
total,
und
total.
Und deswegen hate ich das absolut nicht weg. Ich hätte lieber ein Magic Set gehabt oder ein Assassin's Creed Set. Ja. Aber an für sich, es ist cool. Es passt auch vom Artwork her bisher relativ gut rein, muss ich sagen. Sie schaffen es immer wieder, diese Franchises zu magicifizieren, sage ich mal. Das haben sie sogar bei Doctor Who und bei Warhammer geschafft, meiner Meinung nach. Und dementsprechend bin ich gar nicht so abgeneigt dem ganzen Universe Beyond gegenüber, wie viele andere das sind. Weil ich halt sage, hey, wenn eine große Masse sich drüber freut und ich als Einzelperson mich drüber ärgere, dann habe ich das Recht zu sagen, ich finde das kacke. Aber ich habe nicht das Recht, den anderen zu sagen, ihr müsst es kacke finden. Ganz
ja, offen. Genau. Und ich muss auch sagen, halt, mit vielleicht ein paar Ausnahmen, aber lustigerweise sind sie nicht so, machen sie mich nicht so sauer wie manche anderen Treatments, die wir schon bekommen haben. Oh ja. In Secret Lair oder so, so selbst diesen großen Kaktus oder so. Finde ich halt irgendwie witzig. Der taucht halt jetzt auch nicht so häufig auf. Und die anderen Art-Designs, gerade die Sachen, die in dem normalen Magic-Frame sind, die sehen auch sehr Magic aus. Also so Garland, Knight of Cornelia könnte halt auch genauso eine Karte sein im Magic-Set. Dementsprechend, wie seht ihr das mit Final Fantasy? Freut ihr euch drauf? Seid ihr Final Fantasy Fans und habt jetzt schon alles vorbestellt? Oder sagt ihr, ich warte erstmal ab, was da auf uns zukommt? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einer kleinen News, die wir letzte Woche verpasst haben. Vielleicht wohlwissend ignorieren wollten, aber trotzdem lass uns mal kurz drüber sprechen über den Magic the Gathering Film. Wir haben eine große Ankündigung bekommen, unter anderem von der Command Zone, die Macher hinter Game Nights, der Commander Show, der wohl größten Commander Show weltweit. Die haben ein Video dazu gemacht, dass sie jetzt mit Legendary Entertainment haben sich Wizards of the Coast zusammengezählt, beziehungsweise Hasbro, um jetzt wirklich und diesmal aber ganz ehrlich an einem Magic the Gathering Film und TV Universe zu arbeiten. Legendary kennt man natürlich von Dune und von anderen großen Franchises. Ich glaube, die haben auch hier Detektiv Pikachu und sowas alles rausgebracht. Also die haben so ein paar Sachen, auch sowas wie Star Trek Picard.
Godzilla X Kong gemacht, oder nicht?
Auch, ja, die haben einiges gemacht, auf jeden Fall.
Aber die haben auch den Warcraft-Film gemacht. Also das sollten alle Alarmglocken angehen.
Oder der Minecraft-Film, der auch fabelhaft aussieht. Nein, aber Spaß beiseite. Was macht diese News mit dir? Bist du excited? Sagst du, okay, jetzt freue ich mich erst richtig drauf? Oder was fehlt dir?
Ich musste erst mal gucken, ob wir April haben. Ob das mal wieder ein April-Scherz ist. Es wirkt mittlerweile hart verzweifelt. Ja. Weil das Problem ist, sie müssen das langsam bringen, weil alle Leute darauf warten. Gleichzeitig habe ich das Problem, ist die Anforderungen davon sind nach Arcane schon so hoch gewesen, dass man gesagt hat, oh, okay, vielleicht müssen wir uns da mal überarbeiten. Jetzt nach fünf Jahren, fünf Jahren reden wir darüber.
Ja.
Wir haben in 2020 angefangen, darüber zu reden, Robert. Das ist insane. Und wir haben derzeit, glaube ich, 3 oder 4 Ankündigungen von 3 oder 4 verschiedenen Sachen gehabt von irgendwelchen großen Leuten, die da reingekommen sind, wie die Russo Brothers, die dann rausgeschmissen wurden, jetzt neu gestartet wird. Und ich muss sagen, sie müssen es eigentlich bringen, aber die Erwartungen sind fast schon höher wie ein Half-Life 3.
Ja.
Und ich glaube, sie können es nur noch verkacken. Deswegen würde ich es einfach komplett sein lassen und würde sagen, hey, wir machen jetzt was völlig anderes. Aber auf der anderen Seite, da steckt aktuell so viel Kohle drin. Sie können das eigentlich nicht stecken lassen.
Also ganz kurz, um die Geschichte von den Filmankündigungen durchzusprechen. Ich habe den MTG-Wiki-Artikel dazu offen. Wir hatten 2008, haben Hasbro mit Universal Studios einen Deal geschlossen, mindestens 4 Filme zu produzieren, mit eben Games und Toys und darunter eben auch Magic the Gathering. 2012 wurde das Projekt beendet. Wir haben 2010 hatten wir The Sorcerer's Apprentice, was ein Magic-Tie-In hatte. Also da gab es so ein bisschen was, wo halt eben was drin war. Quasi das erste Universe Beyond oder das Secret Lair, wenn man so will. Dann gab es 2014 die Ankündigung, dass Fox und also 20th Century Fox zusammengearbeitet haben, also die man auch kennt von X-Men zum Beispiel, daraus wurde halt eben auch nichts und da nach langer Stille wurde dann im 2017 gesagt, okay, diese Rechte wurden wieder entzogen. Dann kam als nächstes die Netflix-Serie, über die wir gesprochen haben, die 2020 angekündigt worden ist. Daneben wurde noch gesagt, dass wohl ein anderes Projekt im Raum stand oder 2 andere Projekte, die nicht related sind, wo Angelina Jolie anscheinend Liliana Voss spielen sollte. Bis 2023 und bis auch heute haben wir davon nichts gesehen und gehört. Es wurde hier und da nochmal bestätigt, aber mehr auch nicht. Und jetzt haben wir halt eben die neue Ankündigung mit eben Legendary Entertainment. Und halt, ne, wir haben all diese Ankündigungen von, das früheste ist 2008. Das ist jetzt näher daran, 20 Jahre her zu sein, als dass es halt 15 Jahre her ist. Und ich habe nicht viel Hoffnung.
Näher an Beginn von Magic wie an jetzt.
Ja, und das ist halt eben das Ding. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn wir einen richtig coolen Magic the Gathering-Film hätten. Aber die Geschichte spricht auf jeden Fall erstmal dagegen. Also ich bin ja die ganze Zeit mit dieser Netflix-Serie auch noch dran, wo ich mir auch denke, ist die damit eingebetrachtet? Weil sie schreiben auch, wir haben jetzt hier einen Polygon-Artikel, wir haben aber auch einen Hollywood Reporter-Artikel dazu offen. Wir haben natürlich auch das Video gesehen von Command Zone. Aber sie sagen darüber hinaus, dass halt auch eben noch TV-Projekte, also Serien eben erscheinen sollen, die ein Magic Universe darstellen sollen. Wo ich dachte, das sind aber sehr hohe Worte für eine Firma, die seit so vielen Jahren nichts auf die Beine gestellt hat oder nichts fertiggestellt hat, so zumindest. Und dahingehend, als ich das gesehen habe, habe ich erstmal gelacht. Als ich mich dann beruhigt habe, habe ich gedacht, jetzt erstmal abwarten. Also von irgendwelchen, also wahrscheinlich ist die Idee dahinter jetzt schon irgendwelche Fancastings irgendwie auszugehen. Ich weiß noch, Netflix Avatar The Last Airbender hatte eine ähnlich lange Produktionszeit, wo die Leute dann schon gesagt haben, boah, dieser Typ wäre super perfekt dafür. Und dann wurden die angekündigt und das war wieder ein Hype. Und die Leute haben sich jahrelang drauf gefreut. Aber bis man dann auch wirklich das erste Bild gesehen hat, und nicht darüber zu sprechen, wie die Qualität am Ende dann ist, hat es erstmal 5, 6 Jahre gedauert. Also ich würde hier nicht mit einem Release rechnen vor, keine Ahnung, 2030, was echt eine lange, lange Zeit noch hin ist. Und da finde ich diese Ankündigung fast schon mega verfrüht. Also gerade von der Vergangenheit hätte man doch lernen sollen, oder?
Ja, sehe ich auch so. Also ich finde es ganz, ich finde es schwierig, ich finde es nicht so geil. Ich glaube, es wäre sogar noch geiler, wenn sie dann nicht so eine Ankündigungswelle drum machen würden, sondern einfach so, also wie crazy die Leute ausrasten würden, wenn die morgen früh in Netflix reinschalten und da wäre eine Serie. Oder die würden sagen, boom, Freitag ein Film. Wenn die heute angekündigt hätten, Freitag kommt der Film raus, ab in die Kinos. Vorher komplettes Stillschweigen. Die Leute würden ausrasten. Die wollen sowas haben und die wollen nicht Millionen von Spoiler von Jahren vorher, auf die keiner mehr gehört haben.
Ja.
Also ich glaube, marketingtechnisch wäre es so viel geiler, wenn man sagen, wenn man darüber komplett stillschweigen würde, das Ding drehen würde und dann von 0 auf 100 sagen würde, boom, wir haben es gemacht, Leute.
Oder zumindest mit einem Trailer, dass man halt zumindest sagen kann, hey, und hier sind die ersten Sachen, die wir euch zeigen können. Und halt nicht diese Nicht-Ankündigung, weil die davon habe ich jetzt genug gesehen.
Kein Trailer von denen, die wir schon gesehen haben, wo dann Gideon übers Feld läuft oder so, irgendwelche KI-generierten oder Kram.
Wir haben hier den Sprecher von Gideon und der dann 2 Jahre später behauptet, das Projekt ist tot, woraufhin Wizards of the Coast sagen muss, nein, 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 es ist nicht tot, es ist nur unter neuer. Also
es ist nur nicht Gideon, sondern jetzt Chandra. Und die Chandra war es Liliana.
Also und Angelina Jolie ist Liliana. Ja. So, okay, also, weiß Angelina Jolie davon?
Ja, genau. Also es ist einfach schwierig. Ich muss sagen, am Ende des Tages, nee.
Ja, meins ist es auch nicht. Also
absolut nicht.
Wie gesagt, wir freuen uns natürlich, sobald es irgendwas Konkretes gibt. Bis dahin halt mir die Bälle flach und warten erstmal ab, was da kommt. Also dementsprechend aber die Frage an euch, wie seht ihr das mit dem Magic the Gathering Film? Habt ihr Bock drauf erstmal? Und wenn ja, findet ihr die Ankündigung gerechtfertigt? Schreibt's uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Wollen wir noch ein, zwei Fragen machen?
Natürlich. Wir haben alles gesagt, klar. Wir verbessern uns dieses Jahr.
Genau, dementsprechend Ask Us Anything. Eure Fragen beantwortet hier im Podcast. Marc, wie bringen die Leute denn ihre Frage zu uns hier in den Podcast?
Ihr könnt einfach wunderschön unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung einfach den Radio Ravnica Discord finden. Mhm. Dort könnt ihr draufgehen. Ihr könnt dann durch unsere Bots, werdet ihr schön durch jede einzelne Bereich geführt. Dort gibt's unter anderem den Radio Ravnica Bereich. Dort könnt ihr dann die Frage loswerden beim Ask Us Anything. Ansonsten, wir haben einen wunderbaren Community-Bereich, großartige Turniere, großartige Leute, mit denen ihr immer reden könnt, euch austauschen könnt. Alles wirklich, wirklich cool. Vielen Dank an die ganzen Leute. Vielen Dank an unsere Mods, die da sehr, sehr viel Arbeit reinstecken. Und so kommt ihr da rein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie kurz, schreibt sie knackig, setzt sie in einzelnen Satzzeilen hin. Wenn ihr mehrere Fragen habt, gar kein Problem, schreibt sie untereinander, aber immer in einem eigenen Post, dann können wir die in unser System einpflegen und können die dann mit der Zeit beantworten. Seid nicht traurig, wenn ihr ganz viele Fragen stellt und wir beantworten erstmal nur so ein oder zwei davon, die anderen kommen später, aber sie kommen.
Wir kommen dazu auf jeden Fall. Und so zum Beispiel die Frage von Hases Dobal. Der schreibt, hallo zusammen, ich bin noch neu hier und interessiere mich für die Gilden. Könnt ihr vielleicht ein Erklärvideo für diese machen? Liebe Grüße. Die Gilden, damit sind die Gilden von Ravnica natürlich gemeint, die ja schon fast aus der Lore hinaus noch sehr viel mehr Bedeutung für Magic the Gathering haben. Kriegst du alle 10 Grad zusammen und kannst du die Farbkombination dazu bringen?
Ja, wenn ich ein bisschen langsamer
rede, also schnell Google fragen.
Nee, meine Hände sind hier.
Alles gut.
Wir haben Orsa auf Schwarz-Weiß, die eher so für die so die Kirche dargestellt haben. Das waren so die Leute, die halt die Gelder eingetrieben haben. Mhm. Dann haben wir Boros, Rot-Weiß. Wenn wir Rot-Weiß haben, ist es so, dass dort dann die Polizei ein bisschen damit gemacht wurde, so die Gerechtigkeit, die Ordnung in der Stadt hersetzen. Dann haben wir Blau-Weiß. Blau-Weiß waren die Richter, die Autorius. Dort war es dann so, dass sie halt eher so diese Gesetze durchgesetzt haben, so die Legislative, während Boros eher die Exekutive war. Dann haben wir Celestia. Celestia sind absolute creepy Leute, grün-weiß, absolut creepy Leute, die haufenweise Dreck am Stecken haben, unter anderem in Karloff Männer angefangen haben, Leute umzubringen. Und das sind so ein bisschen die Blumenschnüffler. Mhm. Haben wir schon mal 4. Dann haben wir Golgari, grün-schwarz. Die sind die Leute, die so ein bisschen mit dem Tod spielen, die ein bisschen was wiederbeleben und so ein bisschen mit der Verwesung rumspielen. Gruul, die Agro-Leute, rot-grün, wo es ein bisschen darum geht, einfach so, wer ist der Toughste im Raum und wer ist der so eine wilde Sekte sozusagen. Wir haben
also sehr viel auch so mit Wildnis halt, also quasi Aggressivität und so ein bisschen Anarchie, aber mit großen Viechern.
Mit großen Viechern, alle hören auf Boborikmos.
Genau.
Dann haben wir Rakdos, das ist tatsächlich ein absoluter Sektenkult, um eben Rakdos, dem Dämon, herum. Genau, da geht's viel um Blutopfer und Opfer.
Ja.
Rot, schwarz in dem Fall. Dann haben wir Dimir, blau-schwarz. Das ist die Gilde, die nie existiert, wenn man fragt. Das sind die Spione sozusagen, die halt unterwegs sind. Jetzt bin ich bei 8. Welche habe ich vergessen? Grün.
Is it?
Blau ist, nee, genau, grün-blau und blau-rot.
Ja.
Grün-blau ist Simic. Das sind so die wilden Wissenschaftler, die wirklich crazy Experimente machen. Und halt versuchen, die Mutationen und die Forschung nach vorne zu treiben, aber halt auf einem biologischen Weg. Und Izzet sind so ein bisschen die verrückten Wissenschaftler, die Frankenstein erfunden haben, die Hauptsache mit Strom und mit Explosionen und so weiter arbeiten und ganz viel mit Energie und so weiter. Das ist Izzet und das sind die Rotblauen.
Genau, und ich meine, über diese Lore hinaus, diese Farbkombinationen haben sich halt sehr etabliert in Magic the Gathering als Beschreibungen für verschiedene Deckarchetypen, weil Ravnica der beliebteste Plane ist, wenn man Dominaria nicht als eigene Plane, sag ich mal, zählt, weil Dominaria war quasi die ersten 15 Jahre, alles, was in Magic stattfand, war auf Dominaria. Und als sie dann halt Ravnica eingebaut haben als quasi Stadtplane, also die ganze Welt ist nur eine große Stadt, die von diesen 10 Gilden irgendwie regiert werden und da gibt's ganz viele Intrigen und Gruppierungen und diese Gruppierungen haben halt erstmal Identität geschaffen, von wegen, hey, ich liebe Boros-Archetyp spielerisch oder aus Lore-Gründen oder Dimir oder halt Orzhov, diese verschiedenen auch mechanischen Identitäten, die damit verbunden haben. Dann gab's ja noch die Shocklander, die nicht zu unterschätzen sind in dem Ganzen, denn Godless Shrine, Blood Crypt, Watery Grave und so weiter. Das sind halt diese ganzen Karten, die dann über auch Standard hinausgespielt werden. Die sind immer noch essentiell für Modern Legacy nicht, weil da hat man originale Duels, aber
ja, man hat aber auch sowas wie Death Shadow und so weiter.
Okay, alles klar. Also auch an allen Eternal oder nicht rotierenden Formaten sind sie halt eben super wichtig gewesen. Und dann hat man sich halt daran orientiert so ein bisschen, hat gesagt so, hey, ich habe ein weiß-schwarzes Deck. Und anstatt immer zu sagen, ich habe ein weiß-schwarzes Control-Deck, sage ich, ich habe ein Ores-of-Control-Deck.
Genau. Das war auch das erste Mal, dass sie versucht haben, genau so eine Bindung einzusetzen. Also man war ja vorher schon auf anderen Nicht-Dominaria-Planes, wie Mirrodin und so weiter und so fort. Kamigawa, das waren ja Nicht-Dominaria-Planes. Und danach sind wir erst zu Ravnica gekommen. Aber bei Ravnica gab es dann so, dass du beim Pre-Release hast du halt Gilden-Kits bekommen,
wo
halt ein schwarz-weißes Booster drin war und noch 5 andere Booster. Und wenn du ein Spiel gewonnen hast, hat deine Gilde auf einmal innerhalb dieses Pre-Release in so einem Meta-Ding Punkte gemacht.
Ja.
Und dann seid ihr besser dagestanden, weil zum Beispiel die Orzhov-Gilde die meisten Wins an dem Abend gemacht hat. Und dann hast du halt auch deine Orzhov-Buddies gekannt, die halt random zugeteilte Booster-Dinge hatten. Und dann hingst du da und dann dachte, also bei meinem Fall war das so, da hatte Pre-Release mit 3 Leuten so, boah, geil, wir kennen uns nicht.
Ja.
Wir haben jetzt alle 3 Orzhov gespielt und haben mir das Ding hier gerockt. Wir gehen jetzt gemeinsam eintrinken. Ich kenne euch nicht, aber wir machen das jetzt einfach. Und es war einfach so was total ganz Neues tatsächlich.
Und es gab auch Pins, um halt sowas auszuzeigen. Und man kann auch nicht untergraben, wie wichtig Ravnica für Magic war. Es war wirklich so eine Art Renaissance-Zeit, wo dann alle nochmal zusammengekommen sind. Alle, die in den 90ern oder Ende der 90er aufgehört haben, die haben dann gesagt so, hey, wir probieren es nochmal, weil Ravnica sieht wirklich ziemlich geil aus. Und das ist ganz kurz zusammengefasst die Story von Ravnica und warum es wichtig ist für Magic. Ich hoffe, es war hilfreich. Aber lass uns einfach nur noch eine Frage reinnehmen, damit wir auch mehr als nur eine beantwortet haben.
Ja.
Und zwar von 3RNE5TO oder Erne Sto oder so. Leadspeak ist nicht meins, aber er schreibt oder sie schreibt, was haltet ihr von Formaten wie Oldschool, Magic oder Pre-Modern? Willst du einmal kurz erklären, was es ist?
Genau, also Oldschool Magic ist sind beides Formate, die erstmal fan-gedriven sind tatsächlich. Mhm. Und es sind Sachen, die halt präferieren, dass man alte Karten spielt. Beides.
Ja.
Im Oldschool ist es halt so, dass man nur eine bestimmte alte Sachen spielen kann, also bestimmte alte Formate, bestimmte alte Ressourcen. Es gibt mehrere Oldschool-Sachen. Es gibt Oldschool 43-44, es gibt Oldschool 5, 93, 94, Oldschool 95, Oldschool 96, Old Frame, Vintage und so weiter und so fort. Das sind alles verschiedene Oldschool. Das ursprüngliche Oldschool, wozu meistens referiert wird, wie ich das kenne, ist halt das 43-44. Bedeutet, man darf Alpha, Beta, Unlimited, Arabian Nights, Antiquities, Legends, The Dark, Fallen Empires spielen. Und das war's. Mhm. Das ist so das, was ich kenne. Es gibt auch das 95er, was dann noch Ice Age hat, und das 96er, was Ice Age und Mirage noch drin hat. Aber das sind eher so Fan-Favorite-Sachen.
Genau.
Das heißt, man hat nur die allerersten Anfänger, das Original Magic, wenn man die Leute fragt. Und das sehe ich auch. Also man hat dann wirklich Lightning Bowls, die auf Serra Angel geworfen werden, zwei Stück, oder Terror gespielt wird, weil der Serra Angel Turn 50 sonst einfach platt macht.
Genau, und dazu quasi in Ergänzung ist tatsächlich Premodern, die auch eine eigene Webseite haben mit premodernmagic.com, wo Legal Sets sind. Also es sind nicht irgendwie von Beginn an bis zu X, sondern tatsächlich nicht mal der vierten Edition bis zu Scourge. Alle Sets, die in diesem Zeitraum rauskamen, sind legal. Und Premodern heißt es tatsächlich, weil danach kam dann eben das Modern.
Die achte Edition mit
dem neuen Frame, genau. Die neuen Frame introduced hat, und Premodern ist genau quasi die Zeit kurz davor sozusagen. Mit Chronicles sind noch ein paar, ne, auch ältere Karten irgendwie mit drin, aber quasi alles, was in diesen Sets herausgekommen sind. Und ich habe angefangen, ein Premodern-Deck zu bauen. Ich habe dann irgendwann die Motivation so ein bisschen verloren, als ich dann von den lustigen Oldschool-Karten irgendwann zu Wasteland kam und gemerkt habe, wie teuer Wasteland ist. Aber ich weiß nicht, hast du ein Oldschool- oder ein Premodern-Deck?
Ich habe mittlerweile ein Premodern-Deck.
Sehr cool.
Und ich habe Anfang des Jahres auch auf einem Event Premodern gejudged.
Oh, nice.
Das war mega cool. Es war wirklich cool, weil Premodern-Leute sehr gechillt sind. Mhm. Es ist hochkompetitiv, es ist super spannend, was da alles in Premodern drin ist. Gleichzeitig war es aber auch so cool zu sehen, wie die alten Sachen rumgeflogen sind.
Ja.
Und in meinem Fall ist es halt ein Ores of Control Deck tatsächlich. Also das gute alte Dead Guy L, wie es damals noch hieß, weil man darf nicht Ores of sagen, weil Ores of ist im Modern-Bereich.
Genau, das war Ravnica, und Ravnica, haben wir gelernt, kam erst mit dem Modern-Frame.
Genau, und deswegen heißt es Dead Guy L, weil man damals noch coole Namen vergeben hat, keine Ahnung, wie gesagt, Dead Guy L oder
Sly, Red Sly.
Ja. The Rock und so weiter. Genau. Das waren ganz wilde Namen, die man gegeben hat.
Einfach Wrestling-Namen quasi.
Ja, genau. Das war einfach gut. Maverick und so
weiter. Maverick, genau, gut.
Deswegen, also an für sich, ich mag Premodern sehr. Ich finde Oldschool, ich habe gehört, die Oldschool-Community soll großartig sein. Ich bin da nicht drin, weil ich halt auch sage, ich spiele halt das Spiel generell sehr gerne. Und ich weiß, dass man Powered Oldschool auch richtig krass spielen kann. Ich weiß aber auch, dass man ohne Power auch im Oldschool unterwegs sein kann, da spielen kann. Aber wenn ich dann Leute sehe, die da für ein Basic Land mehr hinlegen, wie ich für meine Duels hinlege, dann weiß ich nicht, warum man da das reinknallt.
Es ist halt das Onboarding-Problem so ein bisschen, ne? Und darüber hinaus kommt bei mir noch, also ich finde Premodern auch ein ziemlich interessantes Format, einfach nur als Konzept. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich kenne, was so einen Zeitkapsel-Aspekt hat, von wegen,
und
wir
trotzdem
nehmen.
Rotiert.
Das genau, ist halt und trotzdem Spannende. Rotiert, dass die also Meta sich trotzdem weiterentwickelt. Und es gibt auch eine Bannliste und allem drum und dran. Deswegen habe ich irgendwann mal auch angefangen, ein Deck darum zu bauen. Aber tatsächlich, warum ich es nicht weitergebaut habe, es fehlt mir persönlich so ein bisschen der Incentive, das zu spielen. Mhm. Also das ist halt so ein bisschen, was ich auch immer denke, ist das Pauper-Problem. Ich habe mein Pauper-Deck und ich habe auch mein Pauper-Deck sehr gerne und versuche auch, das so ein bisschen auszublinken mit verschiedenen Artworks, so dass jede Karte irgendwie mismatched ist. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade aktuell, Zeitpunkt heute, nicht wirklich einen Incentive, mich noch hinzusetzen und zu schauen, wie ich mein Demir-Deck jetzt anpassen kann. Weil ich das wenige Magic, was ich spiele, spiele ich halt dann gerne Pioneer in meinem Local Games Zone. Das halt auf dem wöchentlichen oder halt Commander mit Freunden oder in einem Freundeskreis so. Und da fehlt mir noch so ein bisschen diesen Incentive. Also ich habe halt hier keine große Pre-Modern oder Pauper-Community, wo ich halt irgendwie hingehen gehe oder also auch aus Zeitgründen nicht dran teilnehmen kann. Und das ist halt eben das Problem, was mich fernhält davon. Aber grundsätzlich finde ich die Formate großartig. Ich liebe es, wenn Leute sich ihr eigenes Magic bauen, so ein bisschen auch wie Dundun oder andere Fanformate, die so auch mit eigener Deckliste dann arbeiten, wo fast schon ein bisschen der Game Designer mehr durchkommt. Also ich glaube, Rhystic Study, der YouTuber diesmal, hat darüber mal gesagt, dass es so ein bisschen wie Patruschka-Dolls, diese Puppen in Puppen, wo du quasi sagst, Magic the Gathering ist nur eine Puppe und du machst es auf und da ist noch eine Puppe drin und das, oh, da ist dann da drin und oh, da ist Oldschool drin.
Das ist halt was Schönes, so was Magic einfach hat. Gleichzeitig ist es auch das, was die Community unglaublich divided oder halt spaltet. Weil ich habe neulich ein Meme darüber gesehen, wenn man als 60-Karten-Spieler in den Local Game Store geht und dann läuft er so rum und fragt so, wollt ihr ein Spiel mit mir spielen? Alle weisen ihn halt ab, weil alle haben halt Commander-Decks da und spielen Commander. Und es divided schon ein bisschen das Format. Gleichzeitig ist Magic auch das einzige TCG, was ich kenne, was das einfach auch so krass hat.
Ja, voll.
Dass die Leute so voller Liebe für das Spiel sind, um herauszufinden, das möglichst geilste Format für sich herauszufinden. So ist Commander entstanden.
Ja, total.
Durch Fansachen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass es sowas gibt.
Ja, auf jeden Fall. Und damit und mit Blick auf die Uhr, was ist doch erstmal für diese Woche für Ask Us Anything? Wenn ihr eure Frage hier nächste Woche beantwortet haben wollt, dann schreibt uns gerne in unserem Discord, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und da sind wir auch schon am Ende von Folge 280 von Radio Raffnicker angekommen. Wenn ihr uns supporten möchtet, gerne ein Abo da lassen, gerne liken, gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Co. hinterlassen. Das Ganze hilft uns zu wachsen. Wir beide haben Social Media, beide unsere Linktrees sind in der Videobeschreibung und in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr uns finanziell supporten möchtet und ihr dabei fabelhafte Getränke von Holy genießen könnt, dann könnt ihr über unsere Codes Raffnicker10 und Raffnicker5 10% bzw. 5 Euro auf euren Ersteinkauf sparen und unterstützt uns dabei indirekt. Wenn ihr das hier am Freitag hört oder vielleicht am Samstag noch und es läuft aktuell noch die Gamescom LAN, dann ist hier der Hinweis noch von Wizards of the Coast, dass ihr da gerne eingeladen seid, auch gerne mit einem Tagesticket noch vorbeizuschauen. Gönnt euch einfach mal am Wochenende den Tag Magic the Gathering mit euren Freunden. Tagestickets sind wirklich sehr, sehr günstig mit 10 Euro und ihr könnt sogar noch 20% sparen mit dem Code GCL-TCG-20. Und ihr seid dann auch quasi dabei und habt eine Riesenhalle voller Magic-Spieler. Dementsprechend schaut da gerne vorbei, wenn euch das interessiert. Zu guter Letzt möchten wir unseren Patreons danken. Unter namentlich zu erwähnen sind da Asterix, Bikehex, Basta Madison, Kobi Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombada, Lulz, Nico L., Nico K., Siren, Sascha H., Simonim, Stormwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnicker.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit mehr Final Fantasy vielleicht und was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.